Und ich hoffe, ihr seid wieder aufnahmefähig und interessiert bei dem, was nun kommt. Ich werde noch ein paar wenige Personen euch vorstellen und dann den Rest der Zeit verwenden für die Zungenrede dabei. Also wie gesagt, wenn ich euch jetzt Personen vorstelle, dann geht es mir darum, diese verschiedenen Bereiche, diese verschiedenen Gruppierungen der charismatischen Bewegung deutlich vor Augen zu führen. Und das geht am besten an Personen. Weil euch wird wahrscheinlich auch aufgefallen sein, dass es relativ wenig charismatische Gemeindebewegungen mit einem einheitlichen Glaubensbekenntnis gibt. Also wo man sagen kann, das ist jetzt charismatische Bewegung, sondern das sind mehr Einzelgemeinden. Das sind einzelne Personen, an denen man sich orientiert. Also einzelne Personen sind in der charismatischen Bewegung eigentlich die Identifikationspunkte, nach denen richtet man sich aus. Die spielen eine große Rolle, werden häufig als eben auch von Gott gesegnete, eingesetzte Propheten, Apostel, Prediger oder sonst etwas angesehen. Und deshalb ist es für uns wichtig, wenn wir die charismatische Bewegung verstehen wollen, auch einige dieser Personen zu verstehen. Denn die werden immer wieder genannt, die gründen ihre eigenen Missionswerke, die gründen ihre eigenen Gemeinden, das ist der Normalfall. Nur ein kleiner Teil dieser charismatischen Leiter sind integriert in irgendwelchen bestehenden Gemeinden oder Werken, sondern viele sind dann unabhängig oder gründen eigene Werke dabei. Und das ist einfach jetzt eine objektive Sache, das ist so, egal ob man das jetzt positiv oder negativ sieht. Und deshalb ist es wichtig, diese Personen, diese prägende Personen kennenzulernen. Und ja, da werden wir bei diesen Personen immer einige positive Aspekte finden und vielleicht andere, von denen wir sagen, hier bin ich jetzt nicht einverstanden. Aber mir geht es jetzt noch nicht darum, irgendwas zu beurteilen bei diesen Personen, sondern nur zu sagen, so haben die gelebt oder so leben sie und das lehren sie. Eine Beurteilung, die kommt ja erst am Ende, also eine Auseinandersetzung damit. Gut, dann Morten Tripp Kelsey. Der kommt aus Illinois, studierte dann an der Lee University, also von der Church of God, dann in Princeton und später schließt sich eine psychotherapeutische Ausbildung in Zürich bei C.G. Jung an. Nach einer 20-jährigen Tätigkeit als Rektor der St. Luke's Episcopal Church in Monrovia in Kalifornien wird er dann Dozent an der Notre Dame University in den USA. In seiner Jugend ist er Agnostiker, wird später von der charismatischen Bewegung beeinflusst und schreibt dann zahlreiche Bücher, die sich mit Fragen der Psychologie, des christlichen Glaubens, mit Heilung und Zungenreden in der Christenheit auseinandersetzen. Er ist insbesondere in der charismatischen Bewegung bekannt für eine Verbindung von Psychotherapie und Seelsorge. Da ist er einer der Vordenker in diesem Bereich. Also das heißt jetzt mit der Deutung von Träumen, von Visionen im charismatischen Hintergrund, also hier ein Brückenschlag, den er da herstellt. So versucht er dann auch zu äußern, im Zungenreden ist für ihn beispielsweise auch so eine Äußerung des Unterbewusstseins. So interpretiert er das und fördert das dann auch. Eine weitere wichtige Person ist Catherine Kuhlmann. Catherine Kuhlmann, 1907 bis 1976, war die bekannteste charismatische Evangelistin der 60er und 70er Jahre. Nach einer 10-jährigen Schulzeit, also sie hat nur relativ kurz die Schule besucht, fühlt sie sich dann für einen Predigtdienst berufen im Alter von 16 Jahren. Sie ist dann in Idaho, Utah und Colorado, da kommt sie, predigt sie und dann schließlich in Denver im Jahr 1933. Bereits 2 Jahre später füllt sie eine Gemeinde von 2000 Besuchern. Sie heiratet dann einen Evangelisten, der ihretwegen sich von seiner Frau scheiden lässt. In den folgenden Jahren wird es um sie und ihren Mann etwas ruhiger. Sie trennt sich schließlich von ihrem Mann, den sie geheiratet hat, zieht dann um nach Franklin, Pennsylvania und dort fängt sie dann an, eben zu predigen. Sie erlebt dann während einer Predigt, dass eine Frau von ihr geheilt wird und dann 1946 beginnt sie mit Radiopredigten. 1948 geht sie nach Pittsburgh in die Carnegie Hall und gründet dort die First Presbyterian Church. Sie bekommt dann schließlich einen sehr lobenden Artikel in einem damals bekannten Nachrichtenmagazin, dem Red Book Magazine, und wird dann weithin bekannt. 1965 wird Kuhlmann von Ralph Wilkerson nach Anaheim in Kalifornien eingeladen, wo sie dann Veranstaltungen hält. Später geht sie nach Los Angeles. Innerhalb von wenigen Jahren füllt sie ein Auditorium mit 7000 Besuchern. Sie hält dann regelmäßig Veranstaltungen in Pittsburgh ab und nimmt Sendungen auf für 500 Fernsehsender, die über das CBS Network ausgesendet werden. Ihre Auftritte sind immer bis ins Detail geplant. So ihr engster Mitarbeiter sagt dann auch, sie liebe teure Kleidung, kostbaren Schmuck, luxuriöse Hotels und erstklassige Reisen. Stets trägt sie ihre Ansprache mit dramatischen Gesten und ausgefeilter Rhetorik vor. Ab den 60er Jahren wird Catherine Kuhlmann von der charismatischen Bewegung beeinflusst. In der Kraft des Heiligen Geistes, so sagt sie, heilt sie Kranke, verfügt über Worte der Erkenntnis und lässt gelegentlich Hunderte umfallen, die während ihres Gebets vom Geist geschlagen sind. Dann als nächstes Amy Semple McPherson-Hutton, die habe ich glaube ich das letzte Mal erwähnt. Und vielleicht hier noch einen deutschen Vertreter, Heribert Müller, den habe ich ja auch schon genannt, geboren 1927, ist einer der prominentesten Theologen der katholischen Kirche, also der charismatischen Bewegung der katholischen Kirche. Für viele Jahre ist er Professor für Dogmatik in Paderborn, ab 1964, zwischenzeitlich ist er in Rente. Hier verfasst er zwei bedeutende Werke zur Theologie des Heiligen Geistes, und zwar Unia Mystica Persona und Der Heilige Geist als Person. 1972 kommt er in Berührung mit der Pfingstbewegung und er erlebt dort die Geistestaufe. In den folgenden Jahren entwickelt er sich zu einem der wichtigsten Leiter der charismatischen Gemeindeerneuerung in Deutschland. Müller wird Mitherausgeber der Zeitschrift Erneuerung in Kirche und Gesellschaft und sorgt für die Integration der charismatischen Bewegung in die katholische Kirche. Gut, ich glaube, da machen wir erstmal Schluss und dann kommen wir jetzt zur Frage vom Zungenreden. Also, zuerst einmal würde mich interessieren, welche Erfahrungen, Berichte ihr erzählen könnt vom Zungenreden.
Meine Nichte erzählte mal, dass sie ihre Mutter als Kind beim Beten nicht verstanden hat. Also wenn Mama und sie abends zusammen gebetet haben, dann hatte man später eine Zungenrede.
Also hier Zungenreden im privaten Bereich, persönliches Gebet.
Ich habe das in Brasilien häufig erlebt, dass halt Assemblée de Deus, das ist halt wahrscheinlich das amerikanische oder das brasilianische.
Genau.
Assembly of God, also da hat man das sehr, wenn man an dem Gottesdienst vorbei, Haus vorbeigegangen ist, wird es einfach nur so, ja, dieses Geplapper halt.
In das unverständliche Reden dort, laut in dem Fall, dass man das auch gut hören konnte. Und jetzt höre ich daraus, dass es dann nicht nur eine Person war, sondern ich denke, das waren jetzt mehrere.
Ja, genau. Dann hast du dich wahrscheinlich die ganze Gemeinde.
Ja. Also jetzt wieder eine andere Form von Zungenreden.
Ja, ich bin gewesen in verschiedene Pfingstgemeinden und ja. Habe es einfach erlebt. Und wenn die sprechen, dann sprechen sie zum Beispiel ein Wort und ganz schnell und ein paar Mal hintereinander. Und was interessant ist, dann die anderen sind alle dabei und es geht immer so welleweise. Ja? Dann wird es laut und dann wird es ruhiger, dann wird es wieder lauter.
Okay, ja. Das ist durchaus auch ein Weg, der von manchen Pfingstlern beschrieben wird, wie man das Zungenreden bekommen kann, indem man einen bestimmten Satz oder einen bestimmten Laut oder ein bestimmtes Wort häufig immer wieder oder auch immer schneller wiederholt und dass man dann in Zungenreden hineinkommen kann. Das wird jetzt unterschiedlich gesehen. Wenn wir Menschen fragen, wie sie zum Zungenreden gekommen sind, manche sagen, das ist ganz spontan, also irgendwie plötzlich, sie waren irgendwo unterwegs oder im Gottesdienst, plötzlich konnten sie in Zungenreden. Manche haben lange dafür gebetet und sich das gewünscht. Manche haben dann Handauflegung von anderen erhalten, um dann in Zungen zu reden. Manche haben das auch in der Weise geübt. Bei manchen ist auch erst eine Silbe und dann kommen mehrere Silben dazu. Und das gibt es auch. Also unterschiedliche Wege zum Zungenreden werden da beschrieben. Ja. Noch andere Erfahrungen?
Ich war in Ostdeutschland auf so einer Rüste. Am letzten Abschlussgottesdienst hat dann der Pfarrer aufgerufen, alle die, wo die Gabe haben, ja, dürfen das jetzt frei ausleben. Da haben sie geredet, gesungen, was alles mögliche. Also mir ist noch kalt den Rücken runtergelaufen.
Ja, ich denke für jemanden, der das auch so nicht kennt oder jemand, der sich nicht sicher ist, was ist das da, was da stattfindet, wirkt das erst einmal seltsam. Ja.
ich war am Wochenende in Köln und war dann durch Zufall in eine Gemeinde gekommen. Da wurde gesagt, dass jeder soll das ausprobieren, zum Leben zu Hause.
Mhm.
10 Minuten. Jeder, der da jemand ist.
Mhm. Wurde gesagt, wie?
Nee.
Es wurde davon ausgegangen. Aber es wurde davon ausgegangen, jeder weiß das dort in der Gemeinde. Mhm. Okay. Noch etwas?
Ich habe mal auch gelernt und ich hatte einen Klassenkameraden. Den habe ich jetzt vor kurzem wieder getroffen und mich hat erstaunt seine Lebensgeschichte an. Da ist einiges gescheitert, die Ehe ist zerbrochen. Und er hat versucht, dann Hilfe in der Pfingstgemeinde zu finden. Und das, was ihm fehlt, war immer wieder die Zungenrede. Ne?
Mhm.
Er erzählte dann, wie er immer wieder eingeredet wurde, dass er es erlernen sollte. Und er hat es einfach mal versucht und hat einfach mal geplappert und gesagt, ja, genau das musst du machen. Und er fühlte sich wie so ein Selbstverräter. Und für mich war es interessant, einfach mal jemanden, den ich gut kannte, an mich kennenzulernen, wie er letztendlich Hilfe gesucht hat und überhaupt keine Hilfe fand letztendlich.
Mhm. Ja, das wäre jetzt auch noch ein zusätzliches Beispiel, vielen Dank, was für mich jetzt aus dem, was ich höre, ähnliche Richtung geht, wie du es auch nennst. Ich werde nachher darauf zu sprechen kommen. Zungenrede wird manchmal auch in der Pfingstbewegung, der charismatischen Bewegung zu seelsorgerlichen Zwecken eingesetzt. Also meinetwegen, ich fühle mich besser, mir geht es besser, ich habe eine größere Nähe zu Gott. Oder manchmal auch zur Bekämpfung von Geistern, Dämonen, Besessenheit und so etwas wird das manchmal auch eingesetzt. Ja.
Also ich habe von einem Evangelisten gehört, dass er kann kein Englisch sprechen. Und nach einer Predigt, wenn einer, der nur Englisch kann, zu ihm gekommen und der hätte ihm das so alles auf Englisch erklären können, dass er sich bekehrt hat.
Ja. Also, wer hat das jetzt? Er, derjenige, der kein Englisch konnte, hat jemand anders erklärt auf Englisch, wie man zum Glauben kommt. Obwohl er die Sprache nicht sprach. Ja. Mhm. Und du hast diesem Person gesprochen. Ja, ich frage jetzt bloß nach, weil manchmal gibt es dann Mythen, die sich von einem zum anderen weitererzählen und dann weiß man ja nicht mehr genau, wo sie herkommen. Deshalb, umso kürzer die Überlieferungsgeschichte ist, umso zuverlässiger meistens die Information. Deshalb frage ich nur nach, nicht weil ich daran zweifle oder so dabei. Ja gut, lassen wir das vielleicht darauf. Ich will jetzt in mehreren Kreisen mich dem annähern. Zuerst möchte ich einmal, dass wir hineinschauen, was für biblische Begriffe sind da überhaupt, die dahinter stehen. Was bedeuten diese biblischen Begriffe? Dann möchte ich die Bibelstellen durchgehen im Neuen Testament, an denen die Zungenrede genannt wird, so wie wir das kennen. Und dann möchte ich zu einer Auseinandersetzung damit kommen. Wie gehen wir damit um? Bei der Darstellung des Begriffs stütze ich mich auf verschiedene biblische Wörterbücher, die sich dann mit dem Griechischen beschäftigen, unter anderem dann hier mit diesem exegetischen Wörterbuch zum Neuen Testament. Der Begriff, der dahinter steht, ist ja Glossa. Und Glossa heißt eigentlich so viel wie Zunge oder Sprache. Dieser Begriff kommt im Neuen Testament 50 Mal vor. Und wird an einigen Stellen bezeichnet einfach ein Körperteil, also die Zunge als Körperteil. Das finden wir an einigen wenigen Stellen, so unter anderem in Offenbarung 16, Vers 10, wo dann steht, und sie bissen sich auf die Zunge vor Pein. Das hier ist bei dem, vor der Ausgießung der fünften Zornschale, das soll ein Ausdruck des Leidens ausdrücken. Und hier geht es nicht um Sprechen, auch um keine Sprache, sondern hier geht es einfach um den Körperteil, Zunge. Das ist allerdings relativ wenig in der Bibel. Es gibt dann zweitens auch die Möglichkeit, dass damit die Zunge als Sprachorgan gemeint ist. Also so ähnlich wie ein Instrument eine Stimme produziert, ist hier die Zunge als Organ der Sprache, der Laute, die man ausdrückt. Das finden wir an einigen Stellen. Wir finden das beispielsweise bei Markus 7, Vers 32 bis 35. Das ist eine Heilung des Taubstummen durch Jesus. Und da wird die Zunge erwähnt, aber die Zunge als Körperteil, der für die Sprache zuständig ist, der gebunden ist. Also die Zunge ist gebunden, er kann jetzt nicht sprechen durch die dämonische Belastung. Also hier ist es nicht nur die Zunge an sich, sondern die Zunge als Sprachorgan. Das spielt dabei eine Rolle. Das haben wir auch an verschiedenen anderen Stellen, so wie bei Zacharias, wo dann eben bei seinem Lobpreis, nachdem er seine Zunge wieder gelöst wird, auch da wird das mit erwähnt. Es wird auch erwähnt bei dem Gegensatz zwischen Sprechen und Tun, Matthäus 7, Vers 21 oder auch Jakobus 1, also wo dann Reden und Tun einander gegenübergestellt werden. Also hier allgemein als Organ des Redens. Dann gibt es die Zunge als Kennzeichen für Sünden, die durchs Reden ausgelöst werden. Das ist ja noch was anderes. Jetzt nicht das Organ einfach des Sprechens, sondern wird von den Zungensünden gesprochen. Schon im Alten Testament haben wir das bei Psalm 34, Vers 14, insbesondere in Jakobus 1 ab Vers 26. Wenn jemand meint, er sei fromm, obwohl er seine Zunge nicht im Zaum hat, sondern sein Herz betrügt und so weiter. Also hier die Sünde der Zunge. Da wird ja beschrieben, sie ist ein kleiner, wie ein kleines Ruder, das ein großes Schiff lenkt und so. Also hier die Sünde durch die Zunge. Also das, was wir, nicht die Zunge an sich als Organ ist gemeint, sondern das, was dadurch ausgelöst wird. Und zwar hier insbesondere auch im negativen Hinsicht. Dann gibt es als nächstes die Bedeutung von Glossa als Sprache oder auch als Kennzeichen von Nationen. Das haben wir sowohl im Alten Testament, da in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, als dann auch im Neuen Testament, so zum Beispiel Apostelgeschichte 2, ab Vers 11, wo es dann ja um Zungenreden geht, und dann wird nachher erläutert, dass eben in den und den und den und den Sprachen wurde das verstanden, wahrscheinlich auch irgendwie gesprochen, wobei das bis heute ja nicht ganz geklärt ist, ob es sich an Hörwunder oder Sprachenwunder oder was da nun genau geschieht, ist nicht ganz eindeutig klar. Es wird in der Bibel auch übertragen, benutzt auf Bezeichnung von Völkerschaften, also aus verschiedenen Zungen zum Beispiel. Das haben wir insbesondere in der Offenbarung. In der Offenbarung haben wir das an verschiedenen Stellen, Offenbarung 5, 9, 13, 7, 14, 6 und so weiter, wo dann steht, aus allen Völkern und Zungen kommen die Leute vor den Thron Gottes. Und hier ist mit Zungen gemeint, aus verschiedenen Sprachen. Also das heißt, das sind Leute, die verschiedene Sprachen sprechen. Und dann kommt der Begriff, den wir am meisten heute behandeln, das ist nämlich Lalein Glossae, also das heißt Sprechen in Zungen. Eigentlich müssten wir hier Zungen anders übersetzen, denn sehr wahrscheinlich ist hier gemeint Sprechen in Sprachen. Das deutet übrigens auch darauf hin, wenn dann hinterher von den Engelssprachen oder sowas im 1. Korinther 13 die Rede ist, dann ist das scheinbar eine Anknüpfung, es gibt hier irgendeine Sprache, in der die Engel Gott loben, und selbst wenn ich in der sprechen würde und hätte die Liebe nicht, so wird das dann ja gesagt. Also hier ist höchstwahrscheinlich die Bedeutung von Sprache gemeint. Also wir können ja die bisherigen Bedeutungen durchgehen und da merken wir, das Organ ist da sicherlich nicht mit gemeint, das wäre auch unsinnig. Also Reden in Zunge als Organ klingt seltsam. Reden in einer, wenn dann Reden in Sprache gemeint wird, in der deutschen Sprache, jetzt in Deutsch, die wir sowieso kennen, dann wäre das auch unsinnig, denn was ist das Besondere des Heiligen Geistes? Dann wäre das ja wie eine Predigt vielleicht durch den Heiligen Geist geführt. Die Zungensünde kann hier eigentlich auch nicht mit gemeint sein. Das heißt, das, was als Bedeutung übrig bliebe an dieser Stelle, ist das Reden in einer fremden, unverständlichen Sprache. Hier ist jetzt natürlich ein gewisser Streit, der auch ausbricht, weil in einigen charismatischen oder Pfingstkreisen wird dann gesagt, nein, es handelt sich eben nicht um eine verständliche Sprache, sondern es handelt sich eben um vollkommen unverständliche Laute, also mehr als Ekstase, als Laute in Ekstase, so wie es das auch in der Umwelt des Alten und Neuen Testaments gegeben hat und bis heute in anderen Religionen gibt. Manche vertreten das so. Also es gibt jetzt zwei Deutungen und man kann nicht hundertprozentig sagen, welche von beiden ist die zutreffende. Allerdings vom normalen Gebrauch der Bibel muss man sagen, dieses Glossa wird im Normalfall nicht benutzt als ekstatisches Reden. Wobei es ekstatisches Reden auch in der Bibel gibt, wird auch beschrieben. Zum Beispiel manchen alttestamentlichen Propheten, die in Ekstase geraten und dann nicht mehr genau sehen, was sie sagen, was sie reden, das gibt es auch. Ja,
ja, aber es ist doch im Alten Testament eigentlich nicht unbedingt der, also von Gebot Mose ja nicht gerade erlaubt gewesen, in Ekstase zu gehen.
Oder? Genau.
Das ja. Ist ja eigentlich ein ziemlich problematisch,
oder? Ja, können wir sagen. Aber zu einer Bewertung komme ich ja erst später. Das heißt, erst versuche ich hier zu beschreiben, was das Wort bedeutet und was es hier an dieser Stelle, was es da heißen kann. Also die wahrscheinlichste Deutung wäre dafür, es handelt sich jetzt um ein Reden in einer anderen und zwar unbekannten Sprache. Und ja, also so wird das auch in der Umwelt in dieser Begriff benutzt. Also Reden in Sprachen, Reden von anderen Nationen. Und zwar eine, hier ist bewusst gemeint, eine, die man nicht gelernt hat. Also es ist nicht unbedingt die gelernte Fremdsprache, die man anwendet, sondern hier wird ja ganz stark betont in der Bibel, es ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Das heißt, hier spricht man nicht mit eigenem Wissen, sondern mit dem Wissen, was Gott einem vermittelt hat. Ja, so wäre die korrekte Übersetzung in der Bibel eigentlich auch eher Sprachenrede statt Zungenrede. weil Zungenrede im Deutschen irgendwie eine Unklarheit lässt, was damit eigentlich gemeint ist. Und Glossae kann eben einmal Zunge bedeuten und Sprache bedeuten. Das sind die beiden Hauptbedeutungen, die es gibt. Und wenn es Zunge wäre, dann wäre das Organ damit gemeint. Das ist hier aber unwahrscheinlich. Also meint es wahrscheinlich Sprache. Also reden in Sprachen. Wird ja im Plural dort benutzt. Und dazu könnte man ergänzen, reden in fremden Sprachen. Das ist das, was da ursprünglich mit gemeint ist. Und da wird dann auch erwähnt, dass das eben Außenstehende nicht verstehen können, wenn das nicht übersetzt wird. Deshalb wird ja auch hingewiesen, es muss dann übersetzt werden. Das ist allerdings keine Übersetzung, die eine natürliche Kenntnis voraussetzt. Also meinetwegen, ich spreche Arabisch und da redet jemand arabischen Zungen, dann übersetze ich das. Das ist nicht das Normale, sondern die Übersetzung findet im Normalfall auch als Gabe des Heiligen Geistes statt, dass hier jemand etwas versteht, was er normalerweise nicht versteht und das dann übertragen kann. Ja, soweit dazu. Dann vielleicht zu den einzelnen Bibeltexten. Wir finden das Zungenreden im engeren Bereich in drei verschiedenen Überlieferungsformen, könnten wir sagen. Und zwar die eine ist bei Jesus. Bei Jesus gibt es allerdings nur eine einzige Stelle, in der Jesus Zungenreden erwähnt. Ich werde jetzt immer eine Stelle nennen, euch bitten, sie aufzuschlagen und dann vorzulesen, damit wir das gleich im Kopf haben. Die einzige Stelle ist in Markus 16, Vers 17. Markus 16, Vers 17. Wer hat, der kann auch gleich vorlesen.
Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, dann wird es nur reden.
Ja, also hier wird das genannt, versuchen wir kurz zu interpretieren. Worum geht es hier? Also Jesus kündigt an, dass denen, die ihm nachfolgen, werden bestimmte Zeichen folgen. Unter anderem, sie werden in Sprachen reden. Sprachen, also das heißt Fremdsprachen, könnten wir jetzt übersetzen. Oder in fremden Sprachen, in unverständlichen, also ihnen selbst unverständlichen Sprachen. Was könnte hiermit gemeint sein? Eine direkte Deutung, hier ist Apostelgeschichte 2 mit gemeint, da wo das Pfingstwunder geschieht und sie hier in Sprachen sprechen, die sie nicht gelernt haben. Plötzlich werden aus allen möglichen Völkern, beziehungsweise aus allen möglichen Sprachen, verstehen die Leute, was sie dort predigen. Das wäre hier ein möglicher Hinweis. Es wird ja auch speziell angekoppelt an die Jünger, also die Jünger, die gleichzeitig Zeugen für Jesus sein werden, also hier in gewisser Weise Missionsdienst stehen, denen werden diese Zeichen folgen. Das ist allerdings, wie die anderen Zeichen auch, keine Aufzählung dann jedem Einzelnen, da steht ja nicht jedem Einzelnen, sondern ihnen als Gruppe, also die, die mir nachfolgen, werden diese Zeichen folgen. Also hier wird auch schon deutlich, nicht jedes einzelne dieser Zeichen wird jedem Einzelnen der Nachfolger Jesu folgen, sondern ihnen gesamtheitlich wird das zugesprochen. Eine Erfüllung wäre dann die zu Pfingsten, können wir hier sagen, ja. Sonst gibt Jesus keine Auskunft darüber. Sonst finden wir das da nicht. Dann finden wir das in einem nächsten Durchgang in der Apostelgeschichte. Und gerade diese Stellen in der Apostelgeschichte werden von der klassischen Pfingstbewegung angeführt, zu sagen, es gibt eine direkte Verbindung, einen direkten Zusammenhang von der Geistestaufe und der Zungenrede. Da sind das insbesondere die Stellen Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und dann Apostelgeschichte 10, Vers 44 bis 48, kann schon jemand aufschlagen. Und Apostelgeschichte 19, Vers 6. Wer liest bitte?
Und sie wurden, das ist Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen.
Ja, also hier scheint es irgendwie naheliegend zu sein, es wird ja später auch noch weiter berichtet, dass nun Leute aus allen möglichen Völkern da sind, dass es hier andere, ihnen nicht bekannte Sprachen sind, die sie sprechen und die anderen verstehen das. Es verstehen nicht alle, deshalb sagen ja manche, die sind betrunken, was eher dafür spricht, dass es sich um nicht ein Hörwunder, sondern um ein Sprechwunder handelt, scheinbar an dieser Stelle. Denn wenn ich jetzt hier auf Arabisch sprechen würde, dann würdet ihr auch denken, was redet der da? Versteht ihr wahrscheinlich kein Wort. So ähnlich scheint das hier auch der Fall gewesen zu sein. Also die reden alle in fremden Sprachen, deshalb denken sie, die sind doch nicht ganz bei Trost. Denn hier fremde Zungen heißt eben eigentlich fremde Sprachen, so müsste man das übersetzen, und bewirkt durch den Heiligen Geist. Dann 10, Vers 44 bis 48.
Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch die Nation die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann warten sie ihn einige Tage zu bleiben.
Ja, also hier Apostelgeschichte 10, Vers 44, der Übergang der Gemeinde von den Judenchristen zu den Heidenchristen. Und der läuft einher mit einer speziellen Predigt, und während dieser Predigt fällt der Heilige Geist auf die Heidenchristen, und die Judenchristen sind überzeugt davon, sind auch rechtmäßige Nachfolger Jesu, und zwar insbesondere, weil sie jetzt genau dieselbe Gabe des Heiligen Geistes haben, die sie selbst auch schon kennen. Sie kennen die ja von Pfingsten, nicht? Das ist ja da schon ausgegossen worden. Also hier ist das Zungenreden, hat scheinbar eine doppelte Bedeutung. Einerseits, es wird im Zusammenhang gebracht, hier ist es ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist bei ihnen ist. Und zweitens ist es ein Zeichen für die Judenchristen, dass auch die Heidenchristen vollwertige Anhänger Jesu sind, also richtig mit dazugehören, weil Jesus sich ja zu ihnen stellt, Gott sich zu ihnen stellt. Das scheint hier das Zungenreden zu sein. Und hier können wir nicht ganz eindeutig sagen, inwiefern das vollkommen auseinanderfällt, ob die jetzt vorher da richtig bekehrt waren oder nicht. Manchmal wird das daran genannt, ja, die seien jetzt Christen und jetzt wird gepredigt und dann kommt die zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Kann man so interpretieren, durchaus. Man könnte jetzt auch sagen, naja, vielleicht werden die jetzt erst richtig gläubig unter der Predigt. Für die Auswirkungen hat das keine sehr große Folge, weil es sich hier ja auch nicht in erster Linie um einen lehrmäßigen Text handelt. Hier steht ja nicht, so sollt ihr es machen in der Gemeinde, sondern hier steht bloß, so wie Gott übernatürlich in dieser Situation gewirkt hat. Aber da ist die Apostelgeschichte ja voll von Einzelbeispielen, die nicht als Vorbild gelten, sondern die mehr als Bericht aufgenommen werden. So hat Gott gewirkt. Und so ist das hier an dieser Stelle auch. Also deshalb, Aussagen der Apostelgeschichte sollten nur dann lehrmäßig verwandt werden, wenn sie auch lehrmäßig benannt werden. Also wenn gesagt wird, so sollt ihr es tun, da sollte man immer drauf achten. Es gibt einige Sachen der Apostelgeschichte, die wir so unmittelbar jetzt nicht übertragen würden auf unser Handeln heute, sondern die einfach einmalige historische Beschreibungen gewesen sind. Also, aber hier eine wichtige Stelle, Zusammenhang von Heiliger Geist, Mitteilung des Heiligen Geistes und Zungenreden. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, warum sind da nicht irgendwelche anderen Gabungen? Das wissen wir nicht, wird uns auch nicht gesagt. Wir könnten vielleicht höchstens daraus ziehen, Gott wollte ein Zeichen setzen, was sofort für die Judenchristen erkennbar ist. Also hätte er ihnen jetzt möglicherweise die Gabe des Lehrens gegeben, die ja im ersten Korintherbrief auch genannt ist, ja, die merkt man ja nicht sofort. Ich meine, seitdem die würden jetzt alle anfangen zu lehren, aber das ist dann auch wieder, ja, wo merkt man das so deutlich? Das wirkt dann ja nicht ganz so überzeugend vielleicht. Also deshalb hier eine Gabe, die sofort auffällt, wo das sofort deutlich wird, scheinbar. Dann haben wir Apostelgeschichte 19, Vers 6. Wer es hat, liest bitte gleich vor. Ja, von wem ist da die Rede? Von wem ist da die Rede in dem Zusammenhang? Also, ich meine, mir geht es mehr. Jünger des Johannes. Genau. Das heißt, wie könnten wir das hier verstehen? Also, hier sind die Jünger des Johannes. eben da in Vers 6, sie begegnen dem Paulus, der legt ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kommt auf sie. Und dann steht hier, sie reden in Sprachen und sie weissagen. Also beides kommt jetzt hier. Das wird dann auch erwähnt, es waren 12 Männer dabei. Ja. Und sie sagen ja vorher, wenn ich ab Vers 4 lese, da sprach Paulus, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an ihn glauben sollen, der nach ihnen kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn und dann die Handauflegung. Hier scheint die echte Bekehrung stattzufinden, direkt nach der Bekehrung die Taufe und direkt danach die Handauflegung und das Zungenreden. Es wird nicht ganz deutlich, ob es sich um ein Ereignis handelt, was total auseinanderfällt. Also hier ist kein langer Abstand zwischen Bekehrung und zwischen Taufe und auch nicht zwischen Taufe und Geistesausgießung oder Zeichen des Heiligen Geistes. Das scheint hier relativ nahe und eng zusammenzufallen. Gesundheit. Das, was auch auffällig ist bei diesen Berichten in der Apostelgeschichte, ist, dass da eigentlich kein einziger ist, der sich auf Gemeindeordnung beruft. Also keine einzige dieser Geistestaufe und Zungenreden findet in der Gemeinde statt. Sondern hier ist eine Begegnung, irgendwo steht da in Ephesus, wir wissen nicht genau wo, von Gemeinde jedenfalls wird hier nicht geredet, die da gegenwärtig sind, nur 12 Männer, die ihr trifft und die Anhänger des Johannes sind. Genauso auch vorher, als er dann den Heidenchristen oder den Heiden predigt und die Christen werden, auch da ist es keine Gemeindeveranstaltung und naja, im Pfingsten sowieso nicht, weil da gab es ja noch keine Gemeinde, die entsteht ja erst als Ergebnis der Pfingstereignisse. Ich halte das für wichtig, weil die eigentlichen Anweisungen für das, wie Zungenrede in der Gemeinde stattfinden soll, die finden wir nicht in der Apostelgeschichte, sondern die finden wir im 1. Korintherbrief. Hier handelt es sich um Einzelereignisse innerhalb einer Missionssituation, in der tatsächlich durch Handauflegung Zungenrede parallel dazu entsteht, also Geistestaufe mit Zungenrede stattfindet. Es findet keine Aufforderung statt, das zu wiederholen. Es wird auch nicht gesagt, dass das an allen Orten so vorhanden ist, sondern an den meisten Orten finden wir diese Erwähnung nicht. Also beispielsweise, wenn Paulus dort in Korinth predigt, die ersten zwei Mal, als er da ist, in Apostelgeschichte, oder als er dann nach Philippi kommt oder nach Galatien, dann wird das nicht erwähnt. Wir finden zwar seine Predigt zur Umkehr, wir finden auch, dass Leute getauft worden sind, aber dass er ihnen speziell noch einmal die Hände auflegt, finden wir dort nicht. Aus diesem Nicht kann man natürlich schließen, was man will. Anhänger der Pfingstbewegung schließen daraus, das sei so natürlich, dass es eben nicht erwähnt wird. Zumindest müssten wir sagen, das ist Spekulation. Spekulation ist natürlich auch umgekehrt, dass wir sagen, weil es nicht da steht, ist es auch nicht, hat es nicht stattgefunden. Das ist auch Spekulation. Aber wenn wir mal losgelöst davon sagen, objektiv versuchen festzustellen, müssen wir einfach sagen, wir wissen nicht ganz genau, ob das regelmäßig stattfand oder nicht. Das, von dem wir wissen, sind lediglich diese drei, es gibt vielleicht noch ein viertes Beispiel, als einzelne Erscheinungen. Und die finden ausnahmslos außerhalb einer bestehenden Gemeinde statt. Also nicht als integriert in einen Gottesdienst. Dann haben wir den dritten Kreis, also erstens bei Jesus, zweitens bei den Aposteln, insgesamt in der Apostelgeschichte. Und dann haben wir das speziell bei Paulus. Und da ist das erste Mal in Römer 8, Vers 26 erwähnt. Römer 8, Vers 26. Ja, wer liest das?
Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern.
Ja, also das wird jetzt in der Pfingstgemeinde auch genannt als Hinweis auf das Zungenreden, insbesondere dieses unaussprechlichen Seufzen, tritt ein für mit uns für unaussprechliche Seufzer. Es geht in dem Zusammenhang, dass die Endzeiterwartung ist, die Hoffnung der Herrlichkeit Jesu und dass dann gesagt wird, die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich danach und dann eben der Heilige Geist kommt unserer Schwachheit zur Hilfe, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt, dass der Geist selbst tritt ein, unaussprechlichen Seufzer. Zumindest müssen wir sagen, dieser Text ist zwiespältig auch. Weil erst einmal wird ja nicht deutlich gesagt, dass es sich hier um dieses Zungenreden handelt, was wir an anderen Stellen kennen. Es wäre zum Beispiel einfach möglich, dass gesagt wird, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, Gott gibt uns die richtigen Worte auszusprechen. Dass die unverständlich sein müssen, wird nicht direkt gesagt. Denn hier steht ja erst einmal nur, dass der Geist uns das eingibt, wie es sich gebührt. Und dann als zweites wird gesagt, aber der Geist selbst tritt ein mit unaussprechlichen Seufzern. Also wir wissen nicht, wie wir beten sollen, der Geist kommt unserer Schwachheit zur Hilfe. Jetzt ist die Frage, betet in dem Moment ich oder betet eben der Geist? Spreche ich dabei oder spreche ich vielleicht gar nicht? Ist das ein Gebet des Geistes, das er direkt vor Gott ausspricht oder braucht er meine Zunge dazu? Diese Sachen werden hier nicht genau erwähnt. Zumal dieser Begriff unaussprechlich natürlich schwierig ist. Heißt unaussprechlich, man kann es gar nicht sagen. Ja, wenn man es nicht sagen kann, dann kann man es auch nicht in Zungen sagen. Oder, ja, ich meine, das könnte ja das Wort bedeuten. Nicht? Also man wird irgendein Zungenbrecher, den man gar nicht sprechen kann, zum Beispiel. Oder vielleicht eine himmlische Sprache, die unaussprechbar ist. Oder heißt es einfach unaussprechbar, ich kenne diese Sprache nicht, also es ist für mich nicht bekannt und das gibt der Geist mir ein. Also das könnte so sein, dass das gemeint ist. Aber hier müssen wir zumindest auch sagen, auch dieser Text ist etwas offen von der Formulierung her. Es könnte sein, dass einfach der Geist spricht zu Gott und wir merken gar nichts davon. Der tritt vor Gott ein. Es wäre möglich, dass er uns dazu braucht. Wenn er uns dazu braucht, könnte es sein, dass er uns Worte gibt, die wir so nie drauf kommen würden, wie meinetwegen der Johannes, der dann eben Worte ausspricht, Dinge sieht, die er so nie sehen könnte durch den Geist Gottes. Hier wäre es ja möglich, der Geist Gottes gibt mir ein, wie ich Gott loben soll, aber mit verständlichen Worten. Sie sind unaussprechlich insofern, weil sie sind nicht menschlich, sie sind nicht von mir, sie sind aus meiner eigenen Überlegung entstanden. Oder es wäre möglich, dass es sich hier um eine andere Sprache handelt. Bleiben wir da nicht zu lange. Die entscheidenden Stellen, die am meisten in der Diskussion stehen, sind 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. 1. Korinther 12, da wird an einigen Stellen die Zungenrede mit erwähnt. Und zwar beispielsweise in einer ganzen Auflistung von verschiedenen Gaben, so in 1. Korinther 12, Vers 10. Einem anderen Wirken von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprache. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden zuteilt, wie er will. Ja, und dann wird noch ein bisschen aufgezählt, dass ein Leib und viele Glieder dabei sind. Und dann wird noch einmal das Zungenreden erwähnt, und zwar ab Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, dann Gnadengabe der Heilung, dann Hilfeleistung, die Leitung, verschiedene Sprachen. Und dann wird gesagt, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind alle Lehrer, haben alle die Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, können alle auslegen. Und das ist klar, vorher zeigt er ja, dass es unterschiedliche Glieder am Leib gibt, also ist die Antwort hier eindeutig nein, nicht. Und dann steht, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und jetzt wird die besondere Bedeutung von Glaube, Hoffnung, Liebe genannt und vor allem dann der Liebe. Und da kommt wieder das Sprachenreden. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und dann geht es ja ein ganzes Stückchen weiter. Und dann kommt diese Aussage ab Vers 8, 13 Vers 8. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, also diese Sprachenreden, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Diese Stelle wird ja häufig angeführt in der Argumentation, Sprachenreden gäbe es heute nicht mehr. Im Zusammenhang damit, denn später wird gesagt, wenn das Vollkommene kommt, also Vers 8, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird alles Stückwerk weggetan. Also das Vollkommene kommt, dann wird das Stückwerk weggetan. Jetzt gibt es die Interpretation dabei, das Vollkommene ist die Bibel, ist das Wort Gottes. Das wird von einigen Auslegern so verstanden, weil gesagt wird, die Bibel ist ja vollkommen und da ist ja alles drin, was wir wissen müssen über Gott. Ja, ich würde mich dieser Auslegung allerdings nicht anschließen. Ich halte die für sehr stark hereingetragen an diesen Text, weil in dem ganzen Kapitel die Bibel nie deutlich erwähnt wird, an keiner Stelle. Darüber hinaus ist die Bibel natürlich vollkommen, insofern sie ist inspiriert von Gott. Auf der anderen Seite müssen wir aber sagen, in der Bibel steht nicht alles drin. Es gibt noch vieles zu wissen, was in der Bibel nicht drin steht. Also viele Sachen beispielsweise. Könnt ihr mir sagen, wie das jetzt gerade im Himmel abläuft zum Beispiel? Könnt ihr mir sagen, wann Jesus genau wiederkommt? Nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Also es gibt viele Sachen, die wissen wir nicht, weil Gott auch meint, wir brauchen sie nicht wissen. Also damit will ich sagen, die Bibel ist irrtumslos, kein Zweifel, aber nicht alles, was wir wissen können, steht in der Bibel. Es gibt viel mehr zu wissen. Jetzt ist die Frage, können wir dann die Bibel als das Vollkommene bezeichnen, wenn er sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk? Müssten wir nicht sagen, bis heute ist unsere Erkenntnis Stückwerk? Also ich würde das für mich behaupten. Ich kenne auch keinen anderen Christen, der nicht sagen würde, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Egal wie häufig du die Bibel liest. Selbst wenn du sie auswendig kennst, ist unsere Erkenntnis Stückwerk. Weil es viele Dinge in unserem Leben gibt, die wir gar nicht wissen können. Von denen auch Gott sagt, wir brauchen sie vielleicht auch gar nicht zu wissen. Deshalb halte ich diese Interpretation für problematisch. Darüber hinaus, wenn gesagt wird, dass jetzt schon der Zeitpunkt eingetroffen ist, in dem das Zungenreden aufhört, dann wäre das ja scheinbar derselbe Zeitpunkt, in dem auch die Erkenntnis aufhören wird. Denn da steht ja, die Erkenntnis ist auch Stückwerk und wird dann genauso weg sein, wie eben die Zungenrede. Auch das halte ich für sehr problematisch. Denn wollen wir allen Ernstes behaupten, dass es heute keine Erkenntnis mehr gibt? Ich halte das für problematisch. Ich glaube das eigentlich so nicht. Deshalb wäre natürlich jetzt die offene Frage, was ist denn dann das Vollkommene? Ich habe bisher keine vollkommen eindeutige Lösung dafür. Manche sagen, ja, das sei dann die Ewigkeit bei Gott. Dann haben wir natürlich ein bisschen das Problem, da steht ja am Ende Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei bleiben. Jetzt wird von manchen argumentiert, ja, Hoffnung und Glaube braucht man doch in der Ewigkeit Gottes nicht mehr, weil doch da sich schon alles erfüllt hat. Was natürlich auch wieder etwas spekulativ ist, denn wir wissen ja nicht, ob man dann noch auf was anderes hofft. Man könnte es jetzt auch deuten, vielleicht ist damit Gottes Gegenwart im tausendjährigen Reich gemeint. Dann wäre das ja schon Gott regiert, aber wir hoffen noch darauf, dass es einmal das himmlische Jerusalem geben wird, was es ja noch nicht gibt. Also dann wäre auch eine Hoffnung. Und Glaube heißt ja letztendlich Vertrauen. Und Vertrauen kann auch in Gott, in Jesus da sein, während er in Jerusalem residiert. Also es wäre möglich, dass es das bezeichnet. Auf jeden Fall, dass es hier die Bibel als Wort Gottes bezeichnet, halte ich eher für unwahrscheinlich an dieser Stelle. Und auch im Kapitel vorher und auch im Kapitel nachher wird nicht das Wort Gottes als Bibel erwähnt. Zumal, wir hätten jetzt auch noch das Problem, wenn es die Bibel ist, dass hier sagt ja einer, der einen größeren Teil des Neuen Testaments, wenn nicht den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, und der von sich sagt, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Und hier sagen wir also, da ist einer, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, der die ganzen anderen Apostel kennt, der direkt von Gott inspiriert ist und der Mann sagt, mein Erkenntnis ist Stückwerk und jetzt ein paar Jahre später sagen wir, also jetzt ist es vollkommen. Warum deutet ihr das nicht etwas konkreter an? Wäre meine Frage. Also ich halte das an dieser Stelle für sehr schwierig zu interpretieren, das sei die Bibel. Ohne, ich betone das nochmal, zu sagen, die Bibel sei nicht inspiriert. Also natürlich ist sie inspiriert, natürlich steht alles drin, was wir brauchen. Aber ich halte sie nicht an dieser Stelle für das, was das Vollkommene sein soll. Das bedeutet, dass dann zwar irgendwann das Zungenreden aufhört, ich aber hieraus nicht den Schluss ziehen würde, dass wir diese Situation heute schon haben. Eine ganz andere Frage ist natürlich noch, ist das charismatische Zungenreden das Neutestamentliche? Das ist ja vollkommen losgelöst davon. Ich will ja erstmal nur schauen, was die Bibel sagt. Ganz losgelöst. Und hier habe ich nicht den Eindruck, dass deutlich gesagt wird, würde aufhören. Zusätzlich habe ich auch noch das Problem, weil in den Auflistungen der ganzen Gaben, die ich ja vorher auch ernannt habe, von all den anderen Gaben behaupten die Ausleger, die sagen, das Zungenreden hört auf, die hören nicht auf. Also wenn da steht die Gabe der Leitung, die Gabe der Dienstes und so, da würde keiner behaupten, die hört auf. Warum hat Paulus die dann alle in einer Liste aufgeführt für Gemeindeordnung, die sind, daraus ist der Leib Christi aufgebaut, wenn er davon ausgeht, dass schon in wenigen Jahren, wenn er nämlich seine letzten Briefe geschrieben hat, dass dann das Vollkommene da ist und man braucht das gar nicht mehr. Halte ich auch für problematisch. Wie gesagt, wir sollen auch keine falschen Schlüsse draus ziehen, also da die Schlüsse, jetzt brauchen wir das überall, wir fangen gleich alle an in Zungen zu reden, so auch nicht unbedingt. Aber zumindest würde ich dabei erst einmal den Schluss ziehen, wir können nicht fest davon ausgehen, dass es das nicht mehr gibt in nach neutestamentlicher Zeit. Nun, dann geht es ja weiter in Kapitel 14. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weiß, sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß, sagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr alle weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Denn wenn ich nicht zu euch rede, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die ein Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht bestimmte Töne gebe, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich den Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so bete zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll ich nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobgesang sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Also der Unkundige ist hier nicht der Ungläubige mit gemeint, sondern der spricht auch nicht Amen, der Ungläubige, sondern hier der, der Sprachenrede Unkundige, also der, der das nicht versteht, der das nicht spricht, ist hier mit gemeint, der kann ja nicht Amen dazu sagen. Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird's nicht erbauen. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit Verstand reden, damit auch andere unterweisen als 10.000 Worte in einer Sprache. Ihr Brüder werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in Bosheit. Ihr Unmündigen im Verständnis aber werdet erwachsen. Und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Und dann kommt hier noch einmal die Angaben über das Zungenreden, und zwar ab Vers 26. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Lasst alles zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es 2, höchstens 3 sein. Und der Reihe nach soll einer den anderen auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und zu Gott reden. Ja, das ist jetzt soweit, das was über die Zungenrede. Ja, noch am Ende vielleicht Vers 39. Also ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reden der Sprachen verhindert nicht. Soweit. Lasst alles anständig in Ordnung zugehen. Also das wären jetzt die hauptsächlichen Texte, wo es um das Zungenreden im Neuen Testament geht. Wichtig ist für das Verständnis des biblischen Zungenredens zweierlei. Nämlich erstens, nie wurde der Glossolalie in der Urgemeinde eine ganz besondere Bedeutung beigemessen. An keiner Stelle. Also wir finden bestimmte Dinge, meinetwegen Werke und Glaube. Die werden ganz häufig in vielen Briefen, in Predigten Jesu, in der Apostelgeschichte immer wieder erwähnt. Auch andere Dinge werden immer wieder erwähnt. Die Zungenrede wird nur einmal dokumentiert in der Apostelgeschichte. Und, das ist nämlich der zweite Punkt, die ausführlichsten Hinweise im Zungenreden, nämlich 1. Korinther 12 bis 14, sind eher eine kritische Auseinandersetzung mit einer enthusiastischen Überbetonung des Zungenredens in der Gemeinde von Korinth. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Das steht da ja auch ganz deutlich. Dass dort nämlich in einer übermäßigen Weise praktiziert worden ist, dem eine nicht biblische Bedeutung beigemessen worden ist und Paulus sie zurückrufen muss. Das wird dir ganz deutlich an den Stellen, die ich gesagt habe, lieber 5 Worte vernünftig als 10.000 in Zungen oder mach das in der Ordnung, schweigt lieber, wenn keiner da ist, der es auslegt. Das sind ja ganz deutliche Einschränkungen. Also in diesen Versen steht nirgends, ihr sollt das fördern. Das nicht. Aber hier steht auch, ihr sollt es nicht unterdrücken. Das schon. Also keine Unterdrückung, keine besondere Förderung. Er sagt euch ja sogar, noch viel mehr, als dass ihr in Zungen redet, sollt ihr lieber weissagen, ist ja vernünftiger. Und dann auch die anderen Sachen, vor allem aber die Liebe, Hoffnung, Glaube pflegen, also auch als hier Gaben oder Früchte des Geistes. Deshalb sagt er, ein Weg darüber hinaus zeige ich euch, noch mehr als das, was ihr bisher kennengelernt habt. Das heißt, wenn es um eine Reihenfolge der Gabe geht, dann steht die Zungenrede in der Aufzählung von Paulus eher relativ weit unten. Wie gesagt, nicht, dass wir es missverstehen. Sie ist nicht vollkommen unbedeutend. Er soll auch nicht verhindert werden, dass gesprochen wird. Aber sie soll in keinem Fall eine herausragende Funktion haben. Deshalb ist sie eigentlich die einzige, die auch in ganz besonderer Weise eingeschränkt wird. Von der Lehre wird nicht gesagt, also ihr dürft bloß lehren so und so lang und so viel. Wird da nicht gesagt, von Dienen wird das auch nicht gesagt, von der Leitung wird das auch nicht gesagt, also von eigentlich keinem wird das gesagt, außer beim Zungenreden, das wird stark eingeschränkt. Mit der Begründung auch, dass es ja der Gemeinde gar nicht hilft, wenn es zu viel ist und dass es in erster Linie eben den Einzelnen dabei erbaut. Also Kriterien für das Zungenreden im Gottesdienst ist die Verständlichkeit. Diesbezüglich ist dann auch die Prophetie der Zungenrede vorzuziehen, wie ich das hier gerade gesagt habe. Was sind die Kriterien? Es dürfen höchstens 3 Zungenredner auftreten während des Gottesdienstes. Zweitens, sie müssen nacheinander sprechen und warten, bis der Vorgänger zu Ende geredet hat. Drittens, sie dürfen nur in Zungen sprechen, wenn jemand das Gesagte in eine verständliche Sprache übersetzen kann. Und viertens, die zuhörende Gemeinde muss die Zungenrede und deren Deutung prüfen. Das sind die 4 Hauptbedingungen, wenn hier in Zungen geredet wird. Und wenn das so nicht stattfindet, dann ist das außerhalb der Ordnung, die Paulus an dieser Stelle den Korinthern schreibt. Ja, das mal zum biblischen Befund. Jetzt möchte ich darauf hinweisen, dass auch außerhalb der Bibel und auch außerhalb von christlichen Kreisen Zungenreden auftritt. Das ist auch wichtig für uns zu erkennen. Zungenreden ist kein ausschließlich christliches Phänomen. In fast allen Religionen gibt es ähnliche Erscheinungen, zumeist mit göttlichen Erfahrungen, Initiation, das heißt Einweihungsriten oder Kontaktaufnahme mit jenseitigen Mächten zusammenhängt. So halten zum Beispiel das hinduistische Pilger, die am Ganges, es als Zeichen besonderer Frömmigkeit, wenn Mutter Ganga von einem Menschen Besitz ergreift, er in Trance fällt und dann unwillkürliche Laute und Worte ausstößt. In schamanischen Religionen oder auch in Voodoo versetzt sich ein Priester mit Hilfe von Tanz und Musik oder Drogen in Trance und dann kommt er in Kontakt mit Geisterwelt, die von ihm Besitz ergreifen, dann stößt er fremde Laute, manchmal auch verständliche aus, aber die aus der Geisterwelt kommen. Darüber hinaus gibt es das ähnlich, man nennt das Xenoglossie, das ist eben eine fremde Sprache sprechen, ohne sie zu kennen. Das gibt es zum Beispiel im Spiritismus, auch in der Esoterik weit verbreitet. Da wird dann eben gesagt, ja, das sei eine Sprache aus dem früheren Leben, die der Mensch hätte und die er jetzt sprechen könnte, obwohl er sie nie gelernt habe. Da werden verschiedene Sachen von dem berichtet. Als Wunder, das versucht man dann zu untersuchen. Oder es geht in dieses Unverständliche, in unverständlichen Sprachen. Dieses ganz Unverständliche, Lallen oder Sprechen, gibt es auch bei psychischen Erkrankungen oder auch bei Leuten, die süchtig sind, die unter Einfluss ihrer Sucht. Es gibt dann beispielsweise Hirnschädigungen oder bestimmte Fiebererkrankungen, wo die Leute in einer Art Trance sind und dann lallen oder unverständlich sprechen, auch nichts davon wissen. Hier ist es wahrscheinlich eher klinisch. Also hier ist es nicht irgendwie übernatürlich, hier ist es dann klinisch. Aber da ist ein ähnliches Phänomen zu beobachten. Also, kurz zusammengefasst, Zungenreden gibt es in der außerchristlichen Welt, ebenfalls in den großen Religionen, wie auch unter bestimmten psychischen Erkrankungen oder körperlichen Erkrankungen. Das müssen wir im Auge behalten, damit wir nicht den Fehler begehen, dass sobald einer in unverständlichen Lauten spricht, dass wir sofort interpretieren, das muss aus dem Geist Gottes kommen. Das können wir hierdurch eigentlich ausschließen, weil wir uns wahrscheinlich einig sind, dass bei einem Schamanen, der in unverständlichen Lauten spricht, das nicht das Reden Gottes ist, was ihm eine gewisse Garantie gibt. Deshalb hier auch im ersten Korintherbrief die Aufforderung zu prüfen, weil eben die Gefahr sein kann, dass etwas falsch läuft. Deshalb hier auch das Eingeständnis der Gründer der Pfingstbewegung, die ich am Eingangs erläutert habe, die selbst sagen, ja, auch bei uns ist vieles psychisch und anderes ist möglicherweise sogar dämonischen Ursprungs, sagen sie selbst. Also nicht nur die Gegner, sondern sagen die Leute am Anfang der Pfingstbewegung selbst. Also insofern, nur allein das Phänomen von Reden in unverständlichen Lauten und Sprachen ist nicht ein Garant dafür, dass hier die Gegenwart Gottes ist. Wir dürfen natürlich auch den Umkehrschluss ziehen, dass wir sagen, sobald das kommt, ist es nicht da. Das kann man auch nicht sagen, weil deshalb muss ja geprüft werden. Es kann ja echtes Zungenreden sein oder es kann Zungenreden sein, was aus irgendwelchen anderen Hintergründen gespeist wird. Zungenreden gab es auch in der Kirchengeschichte. Ich möchte das aufgrund der Zeit einmal hier ein bisschen abkürzen. Also immer wieder finden wir in der Kirchengeschichte Beispiele von Zungenreden, wobei wir sagen müssen, das hat ein ziemliches Auf und Ab gegeben. Im 2. Jahrhundert ist das Zungenreden fast vollkommen verschwunden. weil in der Gemeinde eine starke Skepsis gegenüber dem Zungenreden war, weil eben die Zungenredner sich im 2. Jahrhundert immer weniger der Gemeinde untergeordnet haben, sozusagen als eigenständige Autorität neben der Kirchenleitung etabliert haben, so dass es eine Auseinandersetzung gegeben hat zwischen Zungenredner und Propheten auf der einen Seite und Gemeindeleitung auf der anderen Seite. Und das führte dazu, dass in der Gemeinde Zungenreden und Prophetie immer mehr in Verruf gekommen ist im 2. Jahrhundert und deshalb dann auch mit der Zeit fast verschwunden ist. Dann ist das Zungenreden allerdings in späteren Zeiten, insbesondere in Aufbruchzeiten, wieder aufgetaucht. Diese Aufbruchzeiten waren häufig verbunden mit emotionalen, mystischen Erscheinungen, zum Teil positiv aus unserer Beurteilung, zum Teil problematisch, sektiererisch. Wie zum Beispiel dann Ende des 2., Anfang des 3. Jahrhunderts bei den Montanisten. Da gab es auch so etwas Ähnliches. Also so irgendeine Ekstase sprechen. Also in der Kirchengeschichte gab es das, wenn auch vereinzelt. Viel verbreiteter sind dann die anderen, auf die wir das nächste und übernächste Mal zu sprechen kommen werden, nämlich die Prophetie oder die Heilung. Die gab es kontinuierlich durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch, das Zungenreden so nicht. In der charismatischen Bewegung ist das Zungenreden, hat das einen besonderen Stellenwert. Nämlich wird bei den Pfingstlern ja gesagt, jeder, der den Heiligen Geist hat, muss in Zungen reden können. Wenn wir das jetzt schon einmal ein Stückchen beurteilen, müssten wir sagen, das ist zumindest eine unbiblische Lehre. Denn Paulus selbst wertet diese Gabe nicht so hoch und er fragte, habe ich vorgelesen, macht das denn jeder? Und er sagt gerade vorher, es gibt verschiedene Glieder, nicht jedes Glied macht dasselbe. Die wirkliche Antwort ist, nicht jeder redet in Zungen. Und schon gar nicht, Zungenreden ist ein Zeichen der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das lehnt er deutlich ab, Gegenwart des Heiligen Geistes nicht. Die Beispiele der Apostelgeschichte zeigen nur, hier ist der Heilige Geist und es wird Zungenreden ausgelöst, das ja. Aber es zeigt nicht, dass diejenigen, die nicht in Zungen geredet haben, deshalb nicht den Heiligen Geist hätten. Das wird dadurch nicht gesagt. Also diese Lehre könnten wir sicherlich hier fallen lassen. In der späteren charismatischen Bewegung wird das auch nicht mehr so gesehen. Die typischen charismatischen Gemeinden heute vertreten diese Auffassung nicht. Die meisten. Also da wird gesagt, zwar muss es Zeichen des Heiligen Geistes geben, aber diese Gaben können unterschiedlich sein. Das muss nicht das Zungenreden sein. Also dieser Automatismus, Geistestaufe gleich Zungenreden, ist eher aus der Pfingstbewegung, nicht in der klassischen charismatischen Bewegung. Hier werden auch andere Wirkungen des Geistes, zum Beispiel Heilung, Prophetie oder Ruhen im Geist, neben die Glossolalie gestellt. Zungenreden kann in der charismatischen Bewegung auf unterschiedliche Art und Weise erreicht werden. Ich habe das schon erwähnt, einige spontan, andere durch Üben, andere durch Handauflegen und ähnlichem mehr. Das klassische Zungenreden vor der Gemeinde wird in der charismatischen Bewegung durch Formen des Zungengebets und des Zungengesangs erweitert, was hier, wird gesagt, auf Auslegung und Deutung verzichten kann. Besonders verbreitet ist auch das zur persönlichen Erbauung dienende Zungenreden im häuslichen, also privaten Umfeld. Die Zungenredner sagen dann auch, dass sie die Nähe Gottes erfahren, um ruhig zu werden, um besser beten zu können oder wo ihnen bewusst formulierte Worte fehlen, sie die Gegenwart des Heiligen Geistes spüren. Wenn ich hier wieder gleich zu einer kleinen Bewertung komme, bei der Sache mit Zungengebet und Zungengesang sollten wir zumindest etwas zurückhaltend sein, weil die Verse, die das Zungenreden in der Gemeinde beschreiben, die ich gerade vorgelesen habe, sagen ja relativ deutlich, dass das dann im privaten Bereich stattfinden soll, wenn es eben nicht übersetzt wird und in der Gemeinde eigentlich nur 2 oder 3. Dass es eben jetzt dieses generelle, alle sprechen zusammen gibt, wird da nicht deutlich erwähnt. Es gibt eben ein paar andere Verse, wo gesagt wird, dass wir Gott im Geiste loben und preisen und so. Wobei im Geiste ist immer wieder die Frage, ist das jetzt Zungenreden? Oder heißt das, dass wir erfüllt sind vom Geist, wenn wir sprechen? Das kann ganz unterschiedlich gedeutet werden. Das muss eben nicht auf Zungenrede gedeutet werden. Aber hier wird das mit hineingenommen. Also mehr die Praxis bestimmt dann die Theorie dafür. In der charismatischen Bewegung wird heute meistens davon ausgegangen, dass das Zungenreden nicht übersetzbare irdische Sprachen sind. Wobei eben die Deutung sprachlich geht eher dahin, dass es sich um reale Sprachen handelt. Wie können wir das Ganze dann bewerten? Nun, zum Ersten können wir sagen, dass das Zungenreden, dass es da linguistische Untersuchungen gibt. Und die haben versucht, aufgenommenes Zungenreden zu analysieren, und zwar ganz verschiedene Untersuchungen gibt es dazu, und haben festgestellt, dass es da keine grammatikalischen und syntaktischen Gesetze gibt, die nach denen irdische Sprachen aufgebaut sind. Also Linguisten, selbst wenn sie die Sprache nicht kennen, können sagen, es gibt einen bestimmten Rhythmus, eine bestimmte Regelmäßigkeit. Die gibt es so erkennbar beim Zungenreden nicht, also dass man eine Syntax erkennen könnte. Was darauf hindeutet, dass zumindest die untersuchten Fälle von Zungenrede keine Sprache sind, die irgendwie für uns erkennbar ist. Zungenrede besitzt weder eine Struktur noch einen Wortschatz, so diese Untersuchungen, sondern diese bestimmten Silbe und Laute sind in regelmäßigen Abständen meistens. Also das heißt, es kommt immer wieder so, dass das selber Ablauf eben dabei, das wiederholt sich. Oft hat es gerade den Anschein, dass emotional zurückhaltende Personen in Zungen reden, die sonst nicht beten würden, aber die dann in Zungenreden reden können, dass so eine emotionale Schwelle überschritten wird dabei. Glossolalie ist ja eigentlich keine wirkliche Kommunikation. Sie stiftet weder eine Verbindung untereinander direkt noch mit Gott, weil ich ja nicht weiß, was ich rede und der andere weiß es auch nicht. Das ist ja, was Paulus sagt, deshalb kann man ja nicht dazu Amen sagen. Dieses Zungengebet wird dann in den meisten Fällen auch nicht übersetzt, was für uns dann ein Problem sein sollte, weil es damit ja auch nicht überprüfbar ist. Was heißt machen? Was machen wir denn jetzt in der Gemeinde? Sollen wir zu jemandem Amen sagen? Vielleicht lästert er ja Gott, statt Gott zu loben, wenn wir nicht wissen, was er sagt. Wir können ja nicht generell davon ausgehen, dass es alles positiv ist. Es gibt dann auch psychoanalytische Interpretationen vom Zungenreden, auf die ich jetzt mal nicht eingehen will. Und Peter Zimmerling in einer Untersuchung, Professor für Neues Testament, kommt dann zu dem Schluss, die Glossolalie ist kein übernatürliches Phänomen, kein dem Glauben entnommenes objektives Zeichen des Geisteswirkens. Als natürliches Phänomen kann sie neben dem Heiligen Geist von verschiedensten anderen Geistern geprägt werden. Sie bleibt deutungsbedürftig. Also hier fasst er einfach zusammen, was ich auch gerade schon gesagt habe. Zungenreden an sich zeigt noch nicht, dass es von Gott ist, sondern muss gedeutet werden. Und deshalb ist die Zungenrede auch ganz eng abhängig von anderen Begabungen, nämlich von der Begabung der Geisterunterscheidung und von der Begabung der Übersetzung der Sprachen. Ohne diese Deutung kann sie nicht auskommen, das wird deutlich betont. Und hier unterscheidet sie sich auch von allen anderen Begabungen. Alle anderen Geistesbegabungen können losgelöst auftreten. Aber diese kann nur in dem Doppel- oder Dreifachpack sozusagen auftreten. Anders kann sie nicht praktiziert werden. Darüber hinaus müssen wir anmerken, in der Pfingstbewegung, auch in der charismatischen Bewegung, in sehr vielen Fällen findet keine Prüfung statt, auch keine Übersetzung statt, sondern der vom Geist inspirierte Zungenredner wird als unfehlbar oder unhinterfragbar dargestellt, weil er ja als Machtinstrument in der Hand Gottes steht, also weil er von Gott scheinbar direkt redet. Und das ist deutlich in der Bibel falsch. Hier wird gesagt, das soll nicht getan werden, weil ja die Zungenrede Gemeinde aufbauen soll und geprüft werden muss, sagt er deutlich. Maßstab für die Überprüfung von der Zungenrede ist die Übereinstimmung mit dem Evangelium des Neuen Testaments. Römer 16, Vers 17, Galater 1, Vers 8 und 9, 1. Johannes 4, Verse 1 bis 3 sagen das deutlich, dass alles, was im Gottesdienst verkündigt werden muss, wird, natürlich nicht nur das Zungenreden, aber auch das Zungenreden, genauso wie die Prophetie, genauso wie die Lehre, muss an den Maßstäben des von Gott inspirierten Neuen Testamentes gemessen werden. Also beispielsweise, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Galater 1, Vers 8. Hier deutlicher Maßstab. Oder wenn ein Geist nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, der sei verflucht. Auch hier 1. Johannes. Deutliche Hinweise, alles, was in der Gemeinschaft der Christen genannt wird, muss lehrmäßig überprüft werden. Also neben der geistlichen Überprüfung auch lehrmäßige Überprüfung. Und das muss hier auch stattfinden. Als letztes möchte ich noch eingehen auf den Einsatz des Zungenredens in der Seelsorge und in der geistlichen Kampfführung. Da wird in charismatischen Kreisen gesagt, dass da, wo in Zungen geredet wird, häufig eine Art heiliger Raum entsteht, in dem die Gegenwart Gottes in besonderer Weise da ist und der die Menschen innerlich und äußerlich heilt, also zu seelsorgerlichen Zwecken. Das beruht nach meinem Dafürhalten auf gewissen Irrtümern, nämlich dem Irrtum, dass erst einmal jedem Christ die Gegenwart und der Schutz Gottes verheißen ist, wie meinetwegen in Matthäus 28, Vers 20, Johannes 14, Vers 16 und so weiter. Besonders wird das der Gemeinschaft der Christen, nicht? Da, wo zwei oder drei Mal im Namen versammelt bin, bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, die Gegenwart des Heiligen Geistes und Gottes, ja, auf Wiedersehen. Die Gegenwart des Heiligen Geistes und Gottes wird da nicht gebunden an die Zungenrede, sondern sie wird jedem Christen zugesprochen, ganz unabhängig davon, ob er gerade eine bestimmte Gabe praktiziert oder nicht. Ich glaube, hier ist der Irrtum dahinter, dass versucht wird, mit einer bestimmten Praktik Gottes Nähe zu erzeugen, zu bewirken. Die Bibel berichtet aber nicht davon, an keiner Stelle, dass das Zungenreden eine besondere Nähe Gottes hervorruft. Gar nicht. Sondern ich habe ja gesagt, dass es sogar eher eingeschränkt wird, sogar eher gesagt wird, andere Sachen sollte er danach streben, also scheinbar ist das mehr Wirkung Gottes dadurch. Dann müssten wir zumindest welche sagen, bei den Weissagen ist Gott viel mehr da als beim Zungenreden, das ist eine höhere Form. Und Glaube, Liebe, Hoffnung sowieso. Aber generell wird uns auch gesagt, dass Gott jederzeit bei uns ist, dass er uns den Heiligen Geist gesandt hat, der immer bei uns ist, egal wo wir sind, und uns hilft, das Richtige zu tun. Ja.
Also ich habe dann das Argument gehört, dass in Kapitel 14, Vers 4 steht, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wer aber vor Gott redet, der erbaut die Gemeinde.
Ja.
Das ist eine Art Selbsterbauung.
Ja.
Das würde dem dann nahe kommen.
Ja, ich würde das auch gar nicht bestreiten, dass was der Bibeltext sagt. Aber diese Erbauung von mir selbst heißt nicht, dass da eine größere Gottesnähe entsteht oder dass jetzt in einem Seelsorgefall ich deshalb besser Seelsorge betreiben kann oder der andere geistig geheilt wird, wie dann behauptet wird. Das wird ja alles da nicht gesagt. Sondern hier wird nur gesagt, wer eben jetzt nicht in der Gemeinde, sondern für sich selbst Zungen betet, der erbaut sich. Die Selbsterbauung, die kann aber durch viele andere Sachen ebenfalls zustande geführt werden. Hier wird ja nur gesagt, für das Zungenreden. Das Zungenreden hilft der Gemeinde nicht, wenn es nicht übersetzt wird. Wird gesagt, also erbaust du dich selbst, weil du es jetzt sprichst. Du kannst genauso erbaut werden durch normales Gebet, durch Psalmgesang wird in der Bibel gesagt, durch Bibellesen, durch andere Sachen. Also erbaut werden kann durch viele Sachen hervorgerufen werden, unter anderem durch Zungenreden. Aber was nicht gesagt wird, ist, dass das eine besondere Hilfe der Seelsorge sei, für andere, oder für mich anderen Seelsorge nicht helfen dabei, oder dass ein besonderer Raum geschaffen wird, in dem Gottes Geist in besonderer Weise gegenwärtig ist. Denn Gottes Geist bewirkt ja alle Gaben, nicht? Und zwar gleichermaßen, da wird ja kein Unterschied gemacht. Also müsste er bei der Praktizierung aller Gaben gegenwärtig sein. Oder losgelöst, wenn wir biblisch sind, müssen wir sagen, er ist alle Zeit gegenwärtig, wo ich als Christ bin. Egal, ob ich nun normal bete oder in Zungen bete. Die Verheißungen der Gegenwart Jesu hätte ich dann höchstens, wenn ich wörtlich nehme, wo gesagt wird, wo zwei oder drei Mal im Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also das heißt, wenn ich jetzt zu mehreren Christen da bin, normal bete, dann kann ich mich auf den Bibelvers berufen, hier ist Jesus gegenwärtig. Aber dass sich gesagt wird, wenn ich hier in Zungen bete, dass da Jesus besonders gegenwärtig ist, da haben wir keine einzige Stelle, die so etwas nahelegt.
Ich habe mal eine Frage, kritisiert er das nicht in Vers 4? Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Weil normalerweise sind die Gaben ja da, um die Gemeinde zu erbauen. Alle anderen Gaben auch.
Ja, durchaus. Wir könnten sagen, es ist eine gewisse Kritik, aber Kritik nur für die Praktizierung in der Gemeinde, wenn es nicht übersetzt wird. Er weist dann ja auch darauf hin, wenn es nicht übersetzt wird, dann soll derjenige für sich selbst in Zungen beten. Also das gibt ja durchaus diese Empfehlung. Aber dann wird eben gesagt, dann mach es nicht in der Gemeinde, weil das bringt der Gemeinde nichts. Also deshalb Kritik ja, aber nur Kritik in der Hinsicht, es soll nicht in der Gemeinde praktiziert werden, weil es keinem was bringt. So würde ich es verstehen. Also, dass ich mich selbst erbaue, dass das schlecht ist, würde ich dann nicht automatisch draus ziehen, aber dass es eben schlecht für die Gemeinde ist. Und ihm geht es ja darum, dass diese Gaben in erster Linie für die Gemeinde eingesetzt sind und von Gott gegeben sind. Das ist hier immer noch die Auslegung von dem, es gibt verschiedene Gaben und ein Leib und diese einzelnen Glieder, die sollen eben dem Leib dienen und so auch die einzelnen Gaben sollen dem gesamten Leib dienen.
Dann habe ich nochmal eine Frage. Vers 22 steht, darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen.
Ja, das ist Vers.
Jetzt.
Einen Moment. Ja. Und Weissagung, aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wir können jetzt spekulieren. Manche Leute sagen, das sei jetzt speziell eine Gabe für die Mission. Könnte man daraus schließen? Wobei es ja in der Gemeinde stattfindet. Auch für die und wir lesen ja auch vorher, dass es auch für die Erbauung der Gemeinde da sein soll. Auch, aber nicht nur. Ich würde da in erster Linie rausschließen, hier wird den Ungläubigen noch deutlicher das Reden Gottes klar. Also meinetwegen, wenn einer sagt, Gott hat mir gesagt so und so, dann könnte ich mir das als ausgedacht haben. Wenn jetzt einer wirklich eine andere Sprache spricht, meinetwegen im Extremfall wie in Pfingsten, und das wird verstanden und übersetzt, wirkt das vielleicht auch für den Ungläubigen noch klarer, noch deutlicher als Zeichen. Aber das ist auch nur ein Versuch einer Deutung dabei. Ich denke, in jedem Fall, diese Stelle sagt uns nichts darüber aus, erstmal, ob es heute noch gibt oder nicht, und sagt auch nicht direkt darüber aus, wie wir es praktizieren sollen, sondern hier nur über die mögliche Wirkung, die es hat. Aber da wird hier gesprochen, der Einzelne wird erbaut, die Gemeinde wird erbaut und es für den Ungläubigen, scheinbar. Ja, bitte. Ja. Ja. Ja, genau, aber der Rest des Satzes ist dann ja auch noch viel mehr, dass ihr weissagen würdet. Ja. Also das heißt, er wünschte eigentlich, dass alle Geistesgaben, Aber das, was er vorher sagt, nicht alle haben alle Geistesgaben. Ich glaube, er ist hier einfach in diesem, also mir scheint es ganz deutlich zu sein, er ist in diesem Zwiespalt, da ist in der Gemeinde, wird sehr viel Wert auf Zungenreden gelegt. Denn keine andere bespricht er so sehr. Das meiste, was er tut, sie einzuschränken. Ihr seht aber die Gefahr, dass Leute herkommen und sagen, jetzt aber ganz weg damit. Und deshalb hat er mehrere Stellen, insbesondere zwei, in denen er sagt, nein, also ganz wegfallen soll es ja nicht. Einerseits sagt er, ihr sollt das Zungenreden nicht verwehren, das habe ich ja vorgelesen. Und hier sagt er, ich wünschte, alle würden in Zungen reden. Ja, und dann sagt er ja auch, ich rede ja in Zungen. Also er nimmt sich als Vorbild dabei. Aber dann sagt er gleichzeitig von ich rede lieber 5 Worte vernünftig als 1000 in, oder 10.000 in Zungen. Also hier ist dann eher seine Reihenfolge, seine Wertung dabei abzulesen. Dass er generell, ich würde hieraus lesen, er lehnt Zungenreden nicht ab. Er sagt, Zungenreden deutlich ist eine Gabe Gottes. Das sagt er hier. Also er wehrt dann denjenigen, die das am besten ganz wegfallen lassen würden. Dafür würde ich es anwenden. Aber dass er hier damit sagen will, jeder spricht darin oder es soll für jeden das Höchste oder Erstrebenswerteste sein, das glaube ich nicht. Denn wie gesagt, der zweite Satzteil zeigt ja schon, aber noch mehr, das. Und dann begründet er das ja auch. Also ich würde das mehr in dem Kontext sehen, Zungenrede soll nicht unterdrückt werden. So wie er das später auch nochmal sagt, Ende Kapitel 14.
Also mit der Aussage, das geht ja auch machen, dass es besonders ein Gerichtszeichen für die Juden sein soll.
Das habe ich auch schon gehört. Mir fehlt aber nach wie vor die für mich plausible Erklärung dafür. Also warum das nun genau so sein soll. Denn wir haben ja gerade in Korinth eine Gemeinde, die, soweit wir wissen, überwiegend heidenchristlich ist. Also das heißt, warum erklärt er ihnen dann, dass sie das brauchen? Und darüber hinaus, wenn er hier sieht, Zeichen für die Unmündigen, nicht? Also wie sagt er hier, für die Ungläubigen, nicht? Dass er die Frage, wieso sind denn jetzt die Juden plötzlich dann die Ungläubigen, für die das ein Zeichen sein soll? Ja, aber auch in der Apostelgeschichte, da haben wir ja zum Beispiel das Zungenreden, was die Heiden bekommen. Hier als Zeichen dafür, dass die Heiden dazugehören. Aber das ist das einzige Mal, wo das auftaucht als Zeichen dafür. Und hier ist es nicht so sehr, würde ich sagen, weil die Juden überzeugt werden sollen, die sind ja schon Christen, die da überzeugt werden, sondern hier ist mehr das Zeichen, die Heiden gehören auch zu euch dazu. Und nachher, wo dann das Zungenreden auftaucht, da wird es dann nicht mehr erwähnt, dass es jetzt typisch für die Juden sei. Ich würde das nicht unbedingt daran ziehen. Mir ist auch keine Stelle bekannt, die das deutlich so ausdrückt. Sondern wie gesagt, die Zungenrede wird in einem Katalog mit allen anderen Gaben genannt und sie wird eher gesagt, die alle Gaben sind dafür da, dass der Leib der Gemeinde aufgebaut wird. Und dann würde ich vermissen, dass das so deutlich gesagt wird. Mir scheint das mehr eine indirekte Ableitung aus eben dieser Ereignissen der Apostelgeschichte zu sein, aber ich würde warnen, in jeder Weise eine feste Lehre aus den Ereignissen der Apostelgeschichte zu ziehen, weil es einfach einzelne Beschreibungen sind. Weder die der charismatischen Bewegung, jeder, der Geistestaufe hat, redet in Zungen, das würde ich nicht daraus schließen, auch wenn das an einigen Stellen so der Fall ist, aber nicht jeder. Ich würde auch nicht daraus ziehen, weil hier die Juden deshalb mit den Heiden zusammen sind, deshalb sei das jetzt nur als Zeichen für die Juden. Denn wie gesagt, hier in der Apostelgeschichte, wo er davon redet, oder im Römerbrief, wo ich das gelesen habe, da finde ich nicht so den deutlichen Hinweis, dass es Zeichen für die Juden ist.
Es ist gerade am Pfingsten halt, wo die halt die Juden ja da nach Israel.
Ja, ja, genau.
Und dann hören sie ja also die eigene Sprache von verschiedenen Gegenden. Und das soll einfach so, was wir jetzt erklärt worden, einfach als Zeichen sein, ist Jesus ist nicht nur für die Juden gekommen, sondern auch für die Heiden. Ja. Dass sie jetzt von den Juden abwendet und auch von den Heiden.
Ja. Ja, aber das stimmt an dieser Stelle ja gerade nicht. Denn die der fremden Sprachen hören, sind ja alles Juden, nur Juden aus verschiedenen Ländern. Denn die anderen kommen ja nicht zum Passafest nach Jerusalem. Was sollen die da? Beziehungsweise hier zu dem Pfingstfest. Nicht? Das heißt, das sind in erster Linie Juden, die da hinkommen. Und hier ist nicht ein Zeichen, was die Juden anspricht, sondern einfach bloß, hier sollen die Leute in den Sprachen, die sonst die Apostel nicht sprechen, sollen sie ansprechen. Das heißt, hier ist mehr, sie wollen die große Masse der Fremdlinge ansprechen, die da sind, und die verstehen eben nicht alle ihre Sprache, scheinbar, und deshalb werden in den verschiedenen Sprachen gesprochen, so würde ich es eher deuten. Aber hier wendet man sich in erster Linie an die Juden, die eben zu dem Fest nach Jerusalem gekommen sind, aus den verschiedenen Ländern, so würde ich es hier verstehen. Denn der nächste Schritt, dass die Heiden auch Christen werden, der kommt ja das nächste Mal, wo Petrus dann die segnet und dann sie danach mit in Zungen reden. Also deshalb, ich würde das erste nicht als jetzt besonders an die Juden, sondern einfach alle, die da sind, sollen das verstehen, dass jetzt das Reich Gottes anbricht. Und die da waren, sind in erster Linie Juden. Dieser Schritt zum Heidentum, der kommt nach meinem Dafürhalten sowieso erst später. Und da kommt dann auch die Offenbarung, wo dann das Tuch herabgelassen wird mit den Tieren, du sollst nicht das unrein machen, was ich rein gemacht habe und so. Da ist ja dann direkte Übergang. Und dieser Übergang scheint hier in der Gemeinde, wo Judenchristen und Heidenchristen zusammen sind, schon vorbei zu sein, wo dann die Frage wird, warum dann hier in der Apostelgeschichte? Warum sagt er nicht hier jetzt die Zeichen doch klar? Ihr wisst doch schon lange, dass die Heiden gläubig geworden sind, da sind sie ja, denn hier ist der überwiegende Teil Heidenchristen. Wieso müssten die dann noch in Zungen reden? Warum sagt er nicht einfach Schluss, Ende, aus, ist erledigt? Und auch bei der Einschränkung, wo er sagt, das Zungenreden wird aufhören, 1. Korinther 13, erwähnt er auch nicht, dass er sagt, naja, wenn es keine Juden mehr gibt, sondern wenn das Vollkommene kommt, dann wird das aufhören. Das klingt für mich auch nicht ganz stimmig. Aber gehört habe ich das auch schon, ja.
Ihnen, die in der Zeit nicht hörten, dazu Zeit Jesajas nicht gehört haben, nicht geglaubt haben. Da kommt dieses prophetische Wort, eines Tages wird zu euch in unverständlichen Sprachen geredet werden. Das wird ein Zeichen sein. Und das gibt er als Erklärung letztendlich in Vers 22.
Mhm.
Also, warum auch immer, es gibt eine Abhängigkeit. Ne?
Ja.
Ich denke, also daher kommt auch diese Überlegung, dass das das Gerichtszeichen für Jesus ist.
Mhm. Eben, man kann dieses Zitat aus Vers 21, kann man heranziehen dabei. Jetzt wäre eben die Frage, wer ist mit diesem Volk gemeint? Natürlich ist im Alten Testament das Volk Israel mit gemeint. Allerdings ist alttestamentliche Prophetie ja sich häufig auf alle die, die nicht gläubig sind, richten, weil später ja diese Unterscheidung nicht mehr stattfindet. Könnte man versuchen, das so zu interpretieren, ja. Man hätte dann die Probleme, dass in dem gesamten Zusammenhang dessen, was in dem ganzen Kapitel steht, im Kapitel vorher, also 12 und 13, wäre das ein bisschen unverständlich, wenn sich das jetzt nur auf die Juden beziehen würde dabei. Und selbst wenn es sich nur auf die Juden beziehen würde, hat es damit noch nicht zu sagen, ob wenn kein Jude da ist, dass es dann nicht gesagt werden soll oder so. Prinzipiell waren ja immer Judenchristen damals da gewesen. Jetzt wäre die Frage, was machen wir denn heute? Aber dazu wäre mir der Bezug zu wenig, nur allein von dieser Stelle. Gut. Das heißt, zu welchem Schluss kommen wir dann dabei? Zu dem Schluss, dass wir heute zu Ende machen, ne? Dass wir aufhören. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen, diese Stellen anzuschauen, zu einer möglicherweise Erweiterung zu kommen. Ich würde festhalten, nach meinem Dafürhalten gibt es keinen deutlichen Hinweis, dass das Zungenreden aufgehört hat. Wenn aber Zungenreden, dann müsste es nach den Prinzipien stattfinden, wie sie an diesen Stellen genannt werden. In den allermeisten Fällen, wie wir sie in der charismatischen Bewegung haben, ist sie heute entspricht nicht diesem. Das, was ich jetzt diagnostizieren würde, in der charismatischen Bewegung haben wir vier verschiedene Formen von Zungenreden. Erstens, das Zungenreden als ein Teil religiöser Ekstase, das durch musikalische Rhythmen, Gruppendynamik, Atemtechniken und so weiter ausgelöst wird. Das ist besonders häufig, dass gemeinsame Zungenreden nachdem durch Anbetungspreis, Lobpreiszeit dann gemeinsam zungengeredet wird. Das ist häufig aus meiner Sicht eher gruppendynamisch. Das kann man ganz ähnlich auch in anderen Zusammenhängen beobachten. Dann als nächstes, glaube ich, ist das Zungenreden, was psychisch stimuliert ist durch Nachahmung, durch Suggestion, Enthemmung. Suggestion heißt ja einfach, wenn ich jemanden treffe, der mir sagt, ich habe jetzt nächtelang gebetet für Zungenreden. Das ist das, was man psychologisch Suggestion nennt. Also wenn ich jetzt immer mir etwas wünsche, ganz ausgeführt, immer wieder, oder das sage, ich will das haben. Das heißt, irgendwann kann diese Selbstsuggestion eintreten. Und das würde ich hier häufig dahinter sehen. Oder psychisch stimuliert. Und da würde ich sagen, psychisch stimuliert, das ist einfach, wenn ich das anfange zu üben, beispielsweise. Und was es dann auch da und dort gibt. Oder wenn eine ganz starke Erwartungshaltung aufgebaut wird, auch das. Dann würde ich sagen, als drittes gibt es auch Zungenreden aufgrund von Phänomenen in anderen Religionen, kann es auch Okkultes geben, und das wird von Anfang an so benannt, sowohl von Gegnern als auch Anhängern der Pfingstbewegung, können wir nicht ausschließen, dass Okkultes, es gibt Okkultes, einwandfrei, eben in, zum Beispiel im Hinduismus, im Buddhismus, im Islam. Und dann, viertens, halte ich es durchaus für möglich, dass es auch echtes, durch den Heiligen Geist bewirktes Zungenreden gibt, Zungenreden ist in erster Linie nicht unverständliches Stammeln, biblisches, sondern ist Reden in einer realen Sprache. Das sagt zumindest das Wort aus. Das sollten wir auch dabei im Kopf haben. Und dann die Regeln beachten. Erstmal ist nicht das Wichtigste, nicht jeder, wenn nur drei, dann nur mit Übersetzung, dann nur mit Bewertung und Auslegung dabei. Also all diese Einschränkungen dafür. Ausgelegt und bewertet wird anhand des Wortes Gottes, ist es in Einschränkung damit eben oder nicht. Ja, also das wäre mal so eine kurze Zusammenfassung, die ich jetzt dabei festhalten würde. Dann bete ich noch. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir in der Bibel zahlreiche Hinweise haben, auch wenn uns noch nicht alles klar ist. So möchten wir dir danken für das, was wir über die Zungenrede lesen können und auch über die anderen Geistesgaben. Und wir möchten dich bitten, dass du uns darüber Klarheit gibst, richtig zu verstehen und richtig auch damit umzugehen, für uns selbst und auch für Menschen in unserer Umgebung, mit denen wir da zu tun haben. Wir möchten dich bitten, dass wir auf der einen Seite nichts wegstreichen, was du gerne haben willst, und auf der anderen Seite, dass wir auch nichts überbewerten, was uns eine Schlagseite gibt, was uns falsches Verhalten gibt, was andere irreführt oder was auch dich verunehrt. Geh du mit uns in den Abend und auch in den morgigen Tag. Amen. Ja, wer noch Fragen hat, kann dann gerne bei mir vorbeikommen, und allen anderen gute Nacht und bis zum nächsten Mal.